die Musik unserer Jugend. Hier kommt Jim Rauches Mixtape mit 16 auf meinmusikpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mixtape mit 16 hier auf meinmusikpodcast.de. Mein heutiger Gast lockt mich ein bisschen aus meiner Komfortzone heraus, denn er hat mich mit Musik konfrontiert seiner Jugend, die nicht so ganz dem entspricht, was ich normalerweise höre. Aber gerade das finde ich besonders spannend. Herzlich willkommen, lieber Martin, a.k.a. Mux.
Guten Tag und ich freue mich, dass meine Panflötenmusik dir gefallen hat.
Ja, du hast dich damit qualifiziert, hier ein Gast zu sein, weil du ziemlich schnell irgendwie hier geschrien hast auf Twitter, als ich mal so ganz vorsichtig gefragt habe, wer denn eventuell Interesse hätte, ein Gast zu sein, wenn das hier ein Podcast-Format wird. Und ja, mitgefangen, mitgehangen.
Nun gut, das ist die Gefahr, wenn man Selbstdarstellungszwänge hat und dann muss man es irgendwann halt auch durchziehen, ne?
Dafür wird es hoffentlich eine sehr unterhaltsame Folge hier. Ja, stell dich mal ganz kurz vor, außerhalb, dass du Martin heißt, wie wir es schon erfahren haben.
Was willst du denn wissen? Schuhgröße habe ich, glaube ich, 43. Also wer mir Schuhe schicken möchte, kann mich gerne anschreiben. Leider passen die von meinem Sohn mir nicht mehr, weil der hat mittlerweile irgendwie 46. Das ist traurig. Früher konnte ich immer seine auftragen. Das aber nur mal am Rande. Also okay, Mux auf Twitter. Ich bin Jahrgang 74. Damit wäre jetzt, glaube ich, auch schon das Geheimnis gelöst, über welchen Zeitraum wir reden. Nämlich über den Zeitraum von 90 bis 91. Erst groß ankündigen, dann nicht liefern. Also Mai 90 bis Mai 91, wobei tatsächlich ja in dem Rückblick nicht mehr hundertprozentig zu erkennen ist, wann genau und zu welchem Datum diese Stücke rausgekommen sind. Das heißt, die könnten theoretisch ja auch vom April 90 sein. Was ja nicht schlimm ist, dürften halt nur nicht vom Juni 91 sein, wenn wir richtig streng sein wollen. Weil man darf ja auch alte Musik spielen. Also ich kann ja auch mit 16 Fats Domino hören. Gibt es ja kein Gesetz gegen.
Das ist richtig.
Ja, was willst du wissen?
Aus welcher Ecke kommst du? Wo bist du aufgewachsen? Kommst du aus der Stadt? Kommst du vom Dorf?
Ich komme aus der Stadt Essen im schönen Ruhrgebiet. Bin da auch nie wirklich weggekommen, nämlich maximal nach Gelsenkirchen. Wurde ich zwangsverschleppt im Alter von 10 von meiner Mutter und ihrem neuen Partner. War dann im selben Tennisclub wie Manuel Neuer. Da ich allerdings ein bisschen älter bin, sind wir uns da wahrscheinlich nicht über den Weg gelaufen. War auch im selben Fußballverein wie Oliver Bierhoff, auch nicht gleichzeitig. Hatte aber Tennistraining bei Peter Neururer, um das kurz nochmal hier abzuhaken. Bevor er dann bei Schalke irgendwie Fußballtrainer wurde, hat er nämlich sein Geld irgendwie damit verdient, hier in so einem Fitnessstudio Tennisstunden zu geben. Und war damals schon nicht zu verstehen, wenn er gesprochen hat. Ja, also das ist so maximal mein Radius. Bis Düsseldorf bin ich dann irgendwie beruflich gekommen, aber weiter weg auch nicht.
Und Jahrgang 74, das heißt 1990, 91 warst du 16, du hast es gesagt, das heißt wie so der gleiche Jahrgang. Ich habe damals ganz viel MTV geguckt und darüber Musik rezipiert und neue Musik gefunden. Wie sah das bei dir aus?
Ich glaube, das war schon in dem Alter, ich weiß gar nicht, ob wir da Kabelfernsehen hatten. Wir hatten erst relativ spät Kabelfernsehen. Also ich weiß, als ich jünger war, haben alle immer Alf und so ein Zeug geguckt und ich konnte das nicht gucken, weil wir da gar nicht diesen Anschluss für hatten. MTV kann ich jetzt gar nicht zeitlich einordnen. Ich weiß, dass ich zu dem Zeitpunkt schon extensiv in Plattenläden gegangen bin und da, wir hatten einen sehr guten Plattenladen. Also wir hatten, ich sag mal, zwei. Einer war okay in Gelsenkirchen, der hatte viel Italo Disco, was schön war. Und der andere war halt wirklich saugut sortiert, also auch Indie und diesen ganzen Kram. Und da konnte man halt immer sich die Sachen anhören und ich habe halt auch teilweise einfach Platten nach Cover gekauft. Wenn ein Cover mir gefiel, das dann gekauft, zum Beispiel Public Enemy, einfach mal, geiles Cover, kaufe ich.
So habe ich schon gesagt, also, ja, doch schon gesagt, irgendwie Italo Disco, Public Enemy, das sind ja schon mal zwei sehr unterschiedliche Musikrichtungen. Das Mixtape oder auch Mixtape, über das wir gleich reden wollen, hat sehr viel elektronische Musik. Und dadurch, dass ich einfach einen anderen Musikgeschmack habe, ich habe die Musik ganz anders wahrgenommen auf MTV und du sagst ja bereits auch schon, MTV, bist du nicht sicher, ob du das geguckt hast oder nicht? Hast du da einfach auch in den Platten nicht reingehört, die Platten, einfach nur gekauft und das war's?
Ich habe auch reingehört. Also ich meine, die Erklärung dafür, wie es jetzt quasi zu diesem Mixtape gekommen ist, kann man mal ein bisschen zurückspulen. Also mein Stiefvater hat sehr viel elektronische Musik gehört, also nicht ganz Krautrock, aber halt Tangerine Dream, Klaus Schulze, diese ganzen frühen, wo dann halt einfach eine Dreiviertelstunde irgendwie es nur gezirpt hat. Da gab es auch, früher gab es noch auf was war das denn hier, WDR, also der lokale Rundfunk, den es hier gibt, kam immer 4 Stunden lang so eine New-Age-Sendung. Und das hat er halt immer gehört. Und da, glaube ich, habe ich irgendwie einen weggekriegt, dass mich so eine Musik dann halt grundsätzlich fasziniert hat. Was nicht heißt, dass ich zu der Zeit, also wenn wir jetzt hier über 90, 91 reden, das war, glaube ich, auch die Zeit, wo Jesus Built My Hot Rod vom Ministry rauskam, was halt einfach damals alles weggeballert hat. Ne? Also, und ich habe aber auch Blind Guardian gehört. Insofern habe ich, glaube ich, schon sehr, sehr viel Zeit, wenn ich jeden zweiten Tag im Plattenladen war, dann war das wahrscheinlich schon wenig. Ne? Und dann da halt immer Sachen angehört und zum Teil halt auch einfach nach Cover gekauft. Weil Geld muss. Ich weiß, zu der Zeit waren meine Eltern immer oft, die hatten einen Campingplatz in Holland, sind dann irgendwie am Wochenende weggefahren, haben mir 100 Mark damals dagelassen, was war noch Mark, ne? Ja. Dann habe ich halt das ganze Wochenende nichts gegessen und mir dafür Schallplatten gekauft.
Bist du denn auch irgendwie in Clubs oder in die Disco gegangen und hast du dann vielleicht dabei DJs irgendwie mal nachgefragt, so hey, was war ein tolles Stück, was hast du da aufgelegt?
Habe ich tatsächlich nie gemacht. Ich bin, glaube ich, ich bin eine einstellige Anzahl in meinem Leben in Diskos gewesen. Also ich gehe nicht gerne in Diskos, ich gehe nicht gerne so, also ich höre Musik dann halt so, wenn ich sie höre. Ich höre auch eigentlich nicht gerne Live-Musik, weil ich schon davon immer der Meinung bin, ich würde gerne die bestmögliche Version dieser Musik hören und das ist die, die im Studio abgeliefert wurde, weil ein Buch oder ein Film gucke ich mir, also ich gucke auch nicht gerne Theater. Also ich mag es gerne so und deswegen vielleicht auch Elektronik, weil die, ne, die machst du zur Not auch in der Disco an und dann macht er seinen Laptop an, die spielt halt genauso, wie er sie zu Hause im Studio machen würde. Also da habe ich eine ganz seltsame Abneigung gegen. Ich weiß, was ich tatsächlich später gemacht habe, als es dann wirklich in Richtung Techno ging, gab es damals die Frontpage und dann habe ich mir die Reviews durchgelesen, habe die irgendwie anmarkiert, bin in den Laden gegangen, habe gesagt, hier, bitte die Platten. Also das dann schon, aber so aus der, also wenn, also ich, irgendwann war MTV dann tatsächlich auch mal relevant, ich glaube 120 Minutes war das dann, ne? Mhm. Und da kamen dann schon mal ganz, ganz gute Sachen, so, ne? Aber ich glaube oft viel selbst entdeckt und halt auch sehr, sehr viel gelesen, Reviews gelesen, Musikzeitschriften gelesen und so.
Hast du auch aus dem Radio aufgenommen?
Zu der Zeit nicht mehr, nee. Also früher ja, also ich weiß ganz früh, als ich klein war, fand ich Down Under von Man at Work super geil. Ich wusste aber nie, wie es hieß. Ich wusste aber, es gab eine Fernsehwerbung, wo dieses Lied drin vorkam. Die habe ich mir aufgenommen, weil ich das Lied so gut fand.
Aber super originell. Ist natürlich klar, also Werbung ist auch vielleicht eine nicht zu unterschätzende Quelle, um Lieder kennenzulernen, wenn da Popkultur, Popmusik eingespielt wird.
Das ist ja, also gerade jetzt, also gerade wenn man so ein bisschen abseitigere Sachen hört und dann merkt man, was auf einmal so irgendwie für irgendwelche Autos wird dann Vitalik oder so verbraten und denkst dir so, oh super, schön, dass das jetzt in der Werbung angekommen ist, aber mein Gott, verdient der Kerl halt auch ein bisschen Geld, ist ja schön.
Ich habe immer mal vor vielen Jahren, da habe ich noch Fernsehen geguckt bei Vox, das glaube ich in so einem Teaser für irgendeine Serie oder irgendeine Sendung, haben die Bad Religion gespielt. Das fand ich auch sehr abgefahren.
Ich fand, letztens war irgendwas, es muss das perfekte Dinner oder so gewesen sein, da war von Nine Inch Nails Closer.
Ja, warum und nicht?
So, ob das jetzt gerade so grundsätzlich, wer weiß, ne? Aber wird sich schon jemand was beigedacht haben.
Und hast du denn, wenn du Kassetten gekauft hast, also Leerkassetten gekauft hast, hast du da deine Marke gehabt?
Ja, TDK SA.
Wie kamst du dazu?
Keine Ahnung, die hat mich irgendwie angesprochen. Ich weiß nicht, ich glaube, die war nicht mal günstiger, ne? TDK, Maxell, ich war TDK-Fanatiker. Und dann aber auch 90er, nie 60er. 60er sind Mist. Und 120er sind Schrott.
Ja, ist mir eine komische Länge, da stimme ich zu. Also ich finde halt auch so, 90 ist halt so, normalerweise passt dann halt so eine Platte, idealerweise so eine Seite einer Platte auf eine Seite von der Kassette.
Ja, irgendwer hat mal gesagt, dann bei dem 120er wäre das Band halt dünner. Und dann natürlich, wenn es dann öfter überspielt, dann reißt das oder so. Und dann, naja, habe ich gedacht, 90 ist schon gut.
Hast du noch Kassetten von früher?
Ich habe echt beim letzten Umzug jede Menge weggeschmissen. So ein paar habe ich noch tatsächlich, aber nicht wirklich. Ich habe ja auch kein Kassettendeck mehr irgendwo rumliegen. Es steht im Keller irgendwo, aber
gibt's ja. Im Auto hat man heutzutage kein Kassettenfach mehr drin.
Die haben ja nicht mal mehr ein CD-Ding jetzt.
Ja. Und wie hast du die beschriftet? Also Künstler und dann Titeltrack oder umgekehrt?
Nur Titel.
Nur die Titel? Ja. Hast du den Tapes auch irgendwelche Namen gegeben?
Ja, meistens habe ich den Namen gegeben. Üblicherweise, also wie ich es jetzt auch immer noch mache, wenn ich bei Spotify oder so Playlisten mache oder auch bei meiner gekauften Musik, weil ich kaufe die Musik ja trotzdem meistens immer noch, dass es dann einen Titel aus dem Mix halt ist, der dann der Titel wird, der halt irgendwie ganz gut passt. Weil so viel Kreativität möchte ich dann da doch nicht reinstecken. Mir noch jetzt einen neuen Titel ausdenken, also bitte.
Jeder Jack ist anders. Ja, die Menschen, die machen sowas. Also. Ja. Und nach welchen Kriterien hast du so Tapes zusammengestellt, je nachdem, worauf du gerade Lust hattest? Oder?
Ja, gibt es verschiedene. Also ich habe ja teilweise, also zu der Zeit, glaube ich, habe ich noch relativ, wie sagt man, sortenrein aufgenommen. Also wenn es Metal war, dann war es nur Metal. Wobei Metal dann für mich tatsächlich schon hieß, es muss irgendwo einmal eine verzerrte Gitarre drin vorkommen, dann darf es da schon mit drauf. Das heißt, dann hatte ich halt auch irgendwie Jesus Built My Hot Rod und Heroes del Silencio auf einem Tape.
Kann man machen?
Ja, finde ich völlig okay, ne? Oder Sisters of Mercy oder so. Also und wenn es dann elektronischer wurde, dann musste das eigentlich auch unter sich bleiben. Und es gab aber auch so Sachen, wo dann einfach alles drauf war. Dann, ich weiß, damals hatte ich immer, es gab irgendwie so ein deutsches WM-Lied von David Hanselmann, Go Get the Cup, was so übelster Schrego-Schlager-Kram war, das war dann da halt auch mit drauf. Ne? Und weil irgendwann, ich habe ja auch noch Sandra und so Sachen gehört, das musste ja auch irgendwo verarbeitet werden.
Michel Cretour, ja.
Ja, ein Genie, ein verkanntes Genie.
Der ist extrem untriebig gewesen. Das ist generell interessant. Das ist ja, glaube ich, einmal so ein eigenes Thema von anderen Podcasts, sich mal so mit manchen One-Hit-Wondern auseinanderzusetzen und was die Menschen, die da mit Erfolg erfahren, sonst alles produziert haben und damit wirklich ganz viel Erfolg gehabt haben. Auf deiner Mixtape, dazu kommen wir gleich, ist auch so jemand drauf, der sagt, ach, sieh mal an, der hat das doch gemacht, ach, sieh mal an, die haben das gemacht. Ist manchmal ganz spannend, wenn man so ein bisschen guckt, wer hinter manchen Sachen steckt, auch wenn man die Lieder vielleicht selber gar nicht kennt oder den Künstler selber, Namen, die erstmal nicht kennt, aber wenn man dann sieht, was sie produziert haben, kann man schon ein bisschen mit der Zunge schnalzen.
Die Herausforderung war, ich glaube, ich hatte die letztens auch schon, wo die Heike dann sagte, ja, warum ist dieses Lied da drauf? Ja, weil es noch passte. Ne? Also die Herausforderung ist natürlich immer, dass dann alles da drauf passt. So, ne? Und gerade wenn du dann auch irgendwie noch Vinyl hast oder so und dann springt dir irgendwo so ein Ding mittendrin, dann musste ich halt, ich persönlich musste dann wieder ganz von vorne anfangen. Also ich konnte dann, ne? Oder man musste halt irgendwie mindestens 4 Sekunden Leerlauf lassen, damit du da halt wieder reintapen konntest, ohne dass du irgendwas von dem Vorderstück hörte, weil das konnte ich, das ging dann gar nicht so. Ne? Das heißt, das war dann schon, ich meine, es ist immer noch schwierig bei mir, so ein Tape fertig zu machen heutzutage, selbst mit digital und hin und her schieben. Das kann irgendwie 2 Wochen dauern, aber das war damals, war es halt, was durch so eine Kassette ja noch finaler war, eigentlich, es war schon anstrengend.
Das heißt, du hast beim Aufnehmen, also den Zusammenstellen der Kassettenseite auch ein bisschen darauf geachtet, dass es fließende Übergänge gibt?
Ja, und dass es halt passt, ne? Weil irgendwie hinten so ein halbes Ding drauf, das geht nicht.
Das kann ich persönlich auch sehr gut nachvollziehen, ja. Ja, wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, so wie du rangegangen bist, wie so ein Kassette bei dir ausgesehen hat, so ein Mixtape. Fangen wir mal ein bisschen an, darüber zu reden, das Mixtape, was du mir zugeschickt hast. Ich weiß nicht, ob du da selber drauf geachtet hast oder nicht. Was mir aufgefallen ist, ist es es ist ausschließlich europäische Musik. Es sind alles irgendwie Künstler, die entweder aus Großbritannien kommen, ganz viel aus dem Benelux. Ich glaube, das war's. Und ich glaube, Deutsch war, glaube ich, auch was dabei. Aber das ist so, fand ich sehr faszinierend.
Das, wo du das sagst, ich wusste, ich hatte das, irgendwann ging das mal so blockmäßig rum, da hatte ich das auch schon mal geguckt und habe mir dann gedacht, so mein Gott, da hast du aber ziemlich Englisch, englandlastig gehört, so, ne? Ich glaube, wenn du zu der Zeit dich für elektronische Musik interessiert hast, dann war das halt Belgien, ne? Mit EBM und auch New Beat und so. Und dann war es halt tatsächlich auch so mit Rave, also Prodigy, was dann so losging, war es halt dann tatsächlich auch schon England. Bisschen merkwürdig, dass halt wenig Deutsch dabei ist. Und tatsächlich so mit Detroit Techno und so hatte ich zu der Zeit noch gar keine Berührung und ich wüsste nicht, was zu der Zeit für interessante Musik aus Amerika außerhalb halt von Detroit und House und Techno gewesen sein soll. Und da ich House nicht so mag, ist es tatsächlich, jetzt wo du das sagst, doch ich glaube hier Blind Vision könnte deutsch sein. Aber ja, das ist sehr europäisch.
Ja, versuch mal ein bisschen Seite A durchzugehen. Wir fangen an mit einer Künstlerin, die, glaube ich, ziemlich viele Leute kennen, von dem vielleicht ganz viele Menschen gar nicht wissen, dass sie sie kennen, nämlich Anne Clark und allerdings nicht Our Darkness, was nun wirklich die große Übernummer von Anne Clark ist, die sie auch regelmäßig alle paar Jahre neu aufnimmt und neu veröffentlicht in irgendwelchen neuen Mixen. War jahrelang, es war der Titelsong oder Titeltrack zu dem Magazin Zack. Erst von Desiree Bethke, später von Friedrich Küppersbusch moderiert. Du hast ja allerdings Abuse ausgesucht und da den Long Mix.
Genau, das ist auch interessant, wenn ich das so durchgucke, dass das tatsächlich ein Vinyl, was ich hatte. Danach geht es dann irgendwie mit CDs weiter. Anne Clark, also diese Zack-Musik fand ich immer gut, wusste lange da überhaupt nicht, von wem das ist. Das habe ich nachher erst durch Zufall irgendwann mal rausgefunden. Also das würde mir heute nicht mehr so passieren. Aber Abuse ist tatsächlich ein Ding, das hing in der Vorhörstation im Plattenladen. Und ich bin da bestimmt eine Woche jeden Tag reingegangen, habe mir das angehört, bis ich die Kohle hatte, um mir diese Platte zu kaufen, weil ich finde die einfach unfassbar grandios. Mit diesem, wie sagt man, dieses flirrende Keyboard, was da läuft und irgendwie diese kalte Stimme. Ob das jetzt hundertprozentig dann so, der Text ist natürlich, prangert der den Kolonialismus an. Mhm. Ob der das in allen Facetten jetzt noch irgendwie richtig beleuchtet, ist eine andere Frage. Aber es ist ja schon mal schön, dass es ein sozialkritischer Text ist, der auch dann in der Wave-Disco funktionieren würde.
Genau, das ist mir auch aufgefallen. Und du hast auch ein gutes Stichwort gesagt, mich kalte Stimme, kalt. Ich finde, wenn man sich die Lieder anhört, wir kommen ja auch noch zu den anderen Künstlern, den anderen Liedern, es sind sehr viele Lieder dabei, die ich als kalt sagen würde. Das ist dunkle, kalte Musik. Und da sind ein, zwei Tracks dabei, die würde ich als warm, weich Sommermusik irgendwie bezeichnen. Mhm. Ist etwas, was von dir auch bewusst kommt? Ist es Zufall? Ist es ein Teil deiner Persönlichkeit? Ohne jetzt zu tiefen psychologisch eingehen zu wollen.
Ich glaube, dass das viele der Musik, die ich höre, so ist. Also ich glaube, ich habe, deswegen höre ich auch nicht gerne House oder so, ne? Also auch so warme Dur. Es gibt ja so Drum-Bass-Arten, die halt sehr soulig sind. Die mag ich halt überhaupt gar nicht. Und dann gibt es ja Sachen, die halt mehr technisch sind und kühler, die höre ich sehr gerne. Also ich mag auch Soul oder so, das ist tatsächlich Musik, mit der kann ich relativ wenig anfangen, weil sie ja überwiegend warm ist, ne? Keine Ahnung, es spricht mich halt dann, wobei natürlich dann andererseits Maria Magdalena von Sandra ist jetzt ja auch nicht unbedingt kalte Musik. Ne? Es ist halt vielleicht schlechte Musik, mögen einige Leute sagen, aber es ist halt nicht kalt. Aber ich glaube so, wenn ich sage, diese Musik höre ich gerne, ist die eher, was Leute vielleicht als traurig oder kühl bezeichnen würden.
Ja, ich weiß halt nicht. Ich finde, also kalte Musik, um bei dem Thema oder weiter so zu wenden, muss nicht unbedingt traurig sein. Das kann ja auch durchaus, wie kann ja auch Wut hinterstecken. Hm. Und gerade dieser Track, finde ich, da steckt ja auch eine Menge Wut hinter. Wenn man sich den Text anguckt und anhört.
Abuse als Titel könnte dann schon die Richtung vorgeben, so, ne? Sag ich mal. Ja. Das ist schon gut. Dazu willst du jetzt dann vielleicht nicht irgendwie Mozarts kleine Nachtmusik hören zu dem Text, ne? Wird dann wahrscheinlich nicht passen. Also das ist dann schon, glaube ich, die Textbildschere ist da relativ zusammen. Die Textmusikschere.
Obwohl, umgekehrt kommt es natürlich auch häufig vor, ne? Also Klassiker ist halt Sunday Bloody Sunday von U2.
Das stimmt.
Sehr, sehr düsteres Thema.
Boomtown Rats, I Don't Like Mondays.
Ist genau, noch viel bekannter, dass das Lied irgendwie, da gibt es ja auch einige Beispiele, das kann durchaus bewusst eingesetzt werden. Ja. Leute, die sagen, die finden Every Breath I Take von The Police, ist ein super Song zum Heiraten. Mhm. Und da geht es um eiskalt, das ist Stalking.
Mhm. Und noch schlimmer, dass Puff Daddy nachher damit gemacht hat, aber gut,
das ist ein ganz anderes Thema. Nächster Track auf dem Mixtape ist eine Gruppe, ein Künstler, den ich vorher nicht kannte, The Overlords mit dem Titel Organic.
Ja, ich glaube, das habe ich irgendwann mal einfach mit mir die CD von gekauft und es war gar nicht, also die Jungs, ich glaube, die haben angefangen so ein bisschen so EBM zu machen, aber es ist halt jetzt nicht so ein richtig knallharter EBM, es ist ja mehr so ein poppiger EBM und sind danach dann halt komplett in so eine Goa-Trance-Schiene abgedriftet. Und dieses Stück war dann, glaube ich, auf der CD Track 4 oder so. Vorher war irgendwie so eine 12-minütige Progressive Goa-Orgie. Dann kam halt dieses Lied hinterher und das fand ich halt immer sehr gut, weil ich finde den Refrain eigentlich, ich finde es einfach, ist catchy. So, es ist einfach, ich finde es gut.
Magst du für die, die nicht wissen, was EBM ist, erklären, was EBM ist?
Was ist EBM? EBM ist, Gott, wo fangen wir an? Wo kommen wir her? EBM ist halt quasi, ich glaube, wo kommt es her? Belgien? Wahrscheinlich kommt es aus Belgien. Ich denke, es wird so. Boah, da hast du mich natürlich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Aber es muss so Mitte 80er gewesen sein. Mitte 80er bis Anfang 90er, wo dann halt Front 242 und wie heißen die anderen jetzt? Egal, sagen wir mal, Front 242 dürften die bekanntesten Vertreter dieses Genres sein, die man heute auch noch so kennt.
Die Computer ja auch noch.
Die ich auch tatsächlich auf MTV seinerzeit gesehen habe. Es ist, ich sag mal, kalte, rhythmische, elektronische Musik mit Gesang, also EBM. Es gibt so typische Sequencer-Läufe im EBM, die man halt einfach dann quasi erkennt, wo dann nachher dann ja irgendwie sich dann New Beat entwickelte, dann kam dann irgendwie Techno, dann haben sich, also früher war es alles zusammen, Techno, EBM, dann hat sich das gespalten, dann haben die einen halt irgendwie Techno gehört, die anderen haben dann ihr EBM-Zeug gemacht und irgendwann jetzt gerade ist es wieder zusammen, also es war schon mal Anfang 2000 ist das schon mal wieder so ein bisschen zusammengekommen, als dann Leute wie Terence Fixma und The Hacker und so kamen und auch DJ Hell zum Teil, die den EBM dann wieder in den Techno zurückgeholt hatten, dann kam Electro Clash, diese ganzen Sachen, die man vielleicht so ein bisschen kennt. Und jetzt gerade gibt's halt wieder in Berlin eine riesen EBM-Techno Welle, die halt einfach immer nur so sich wiederholende Sequenzen und so richtig knallige Drums hat und so. Und man sagt, dann ist es schon schöner, wenn da noch einer bei singt, dann ist es nicht ganz so schlimm langweilig. Ne? Wenn jetzt 8 Minuten halt dieselbe Sequenz irgendwie mit drum böllert, so ein bisschen mehr Einfallsreichtum darf es dann schon sein.
Dann kann man auch gleich sagen, noch ein Modem zuhören, wie es arbeitet.
Ja. Ich möchte, also irgendwann werde ich nochmal was machen, wo ich nochmal EBM genauer erkläre, wenn ich mich im Moment darauf vorbereiten kann.
Ja, so ausführlich muss es auch gar nicht sein, aber es ist halt manchmal so, man schmeißt manchmal so ein bisschen Begrifflichkeiten um sich und ich meine, jeder weiß, was EBM ist oder wofür es steht. Also EBM, Electronic Body Music.
Genau. Mich hat aber jetzt genervt, dass ich diese eine Band nicht eingefallen ist, die ich gesucht habe. Das muss ich kurz noch eben, Neon Judgment wollte ich sagen. Danke. Okay, weitermachen.
Gut, weitermachen. Der nächste Künstler hat mich ein bisschen überrascht. Kann ich vorher auch nicht. Ich fand es erstaunlich poppig. Also im Vergleich zum Rest, das ist Renegade Soundwave und Probably a Robbery.
Ja, die Renegade Soundwave ist eine Band, die ich glaube, die mag ich in der Theorie mehr als in der Praxis. Also ich finde die super, super gut, die Band. Die Stücke finde ich mal oft problematisch. Es gibt so 1, 2, 3, die finde ich richtig gut. Zum Beispiel den hier, der war, glaube ich, der muss auch in UK damals Top 5 oder so gewesen. Also zumindest habe ich ihn in so einem, vielleicht war es Formel 1 oder was weiß ich, was es damals gab, so hier neu in den Charts oder so gesehen. Mhm. Das ist ja so eine englische Version von Dub. Ne? Also die gehen halt sehr in Richtung Dub-Musik, aber hier ist es halt so ein Pop-Dub. Also wenn man diese ganze, von der Soundclash, wenn man diese ganze CD sich durchhört, das ist halt völlig wahnsinnig, wie zum Teil absolut bewusst unpoppig das ist und dabei poppig. Ich finde das, also.
Ja, es wirkt so ein bisschen, wie der Text vorgetragen wird, es wird so ein bisschen. Ich will nicht sagen gelangweilt, aber so ist mir doch egal, was ich gerade vortrage. Hm. Und dadurch hat es trotzdem so einen gewissen Rhythmus und was es dann halt sehr poppig macht.
Und auch der Bass, ne? Also wenn du den Bass auf einer guten Anlage hörst, der brät dir ja alles weg, ne? Also wie der da unten durchrollt. So, ne? Ich glaube, was so ein bisschen in die Richtung geht, ist so wie Fun Loving Criminals. hat einen Track, der geht auch so von dem Bass her in eine ähnliche Richtung. Also hatte ich immer so das Gefühl, dass das passen könnte. Ja, also ich finde das super. Dieses kalte, gelangweilte, ist ja halt, man könnte ja sagen, es ist ja fast schon wienerisch, dieses gelangweilt, arrogant gelangweilte, mit aber so einem fiesen Dubbass darunter.
Und unfassbar britisch, wie das halt vorgetragen wird dabei. Es ist so ein Inbegriff von so einem britischen Englisch, finde ich. Ja. Als nächstes kommen wir tatsächlich zu einem Künstler, den ich wieder kannte. Auch sagen muss, ich habe es eingangs erwähnt, es gibt ein paar Leute, wo man feststellt, ach interessant, was sie heute zu machen. Bei dem wusste ich tatsächlich vorher. Es ist Pop Will Eat Itself. Deren größter Hit war Ich bin ein Ausländer. Das war ein paar Jahre später. Und hier haben wir ein Stück, das auf einer Twilight Zone-Folge basiert, die sogar mehrfach verfilmt wurde, nämlich Nightmare at 20,000 Feet.
Guck mal, das wusste ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Also Pop Will Eat Itself ist, glaube ich, wenn ich sagen müsste, welche Band meine absolute Lieblingsband ist, dann ist es Pop Will Eat Itself. Punkt. Das resultiert daraus, dass ich irgendwann mal spät abends nach Hause kam und im Radio lief ein Track von Pop Will Eat Itself. Es muss dann irgendwie BBC, ist das BBC oder BFBS? Wie hieß der Radiosender von den Engländern? Ich glaube BFBS, ne? BBC ist das Fernsehen. Und da lief ein Track und ich habe irgendwie mir nur gemerkt, okay, habe es mir nicht genau gemerkt, bin am nächsten Tag in den Plattenladen gegangen und gesagt, okay, ich muss diese Platte jetzt irgendwie hier finden. Ich weiß nicht von wem und wie sie klingt und habe dann irgendwie von The Cult Wildflower gekauft. Ich dachte, das Cover sieht so aus, das ist die bestimmt.
Die Kreise sind aber auch nicht schlecht. Die sind sehr unterschätzt, wie ich finde.
Ja, wobei Wildflower war jetzt nicht ihr stärkster Track.
Das ist wahr.
Aber das Cover sah schön aus. Und irgendwann habe ich es dann tatsächlich nachher gefunden und das ist meine absolute Lieblingsband. Wirklich. Wobei jetzt hier, also dieses Album ist eins ihrer Schwächeren meiner Meinung nach. Die hatten dieses und das nächste, die waren relativ schwach. Dann kommen noch mal ein recht gutes, dann haben sie sich getrennt. Clint Mansell ist ja mittlerweile, macht er ja Filmmusik, ne? Also für Requiem for a Dream,
Mad Max Fury Road.
Black Swan, meine ich, kann das sein? Auf jeden Fall ist der ein recht gut bekannter Filmkomponist, was jetzt auch nicht dafür spricht, dass sie sich nochmal wieder vereinen werden. Ich glaube, es gab vor ein paar Jahren nochmal irgendwie ein Konzert mit allen zusammen. Aber mittlerweile verfolge ich sie tatsächlich nicht mehr, was sie jetzt. Da bin ich auch ein Urbesetzungspurist, glaube ich. Und dann sind dann irgendwie noch so verschiedene Abspaltungen nachher draus entstanden, aber das war alles nicht mehr gut. Und hier mag ich den Basslauf hier super gerne. Also ich glaube ja immer, wenn man mich fragt, was ist das wichtigste Instrument, das ist bei mir fast Bass.
Ist halt ein Rhythmusinstrument.
Und das ist halt hier, der Bass ist halt so, der treibt das Ding halt richtig nach vorne. Und dann kommt noch dieser Bass, der es halt, ne, unten treibt. Und dann kommt noch dieser verzerrte Bass oben drüber. Das ist schon gut. Und die haben ja auch damals, also man sagt ja immer, die sind ein bisschen sehr unterschätzt, ne, weil sie halt ja auch damals schon so Metal-Rap-Zeugs angefangen haben, lange bevor das halt irgendwie sein musste. Also so Consolidated, Pop Will Eat Itself und so, denke ich, sind. Die sind schon recht unterschätzt, wenn man sich jetzt mal so nicht unbedingt das erste Album war halt noch Grebo damals, das war halt einfach Punk, 2 Minuten Schrammelmusik und dann haben sie halt angefangen mit Sampling und so Hip-Hop-Beats und so ein Crossover-Zeug halt zu machen und so Alben 2 bis 3, 2, 3, 4, 5 und 6 ist auch wieder okay. Also das war halt richtig dann schon so Industrial Metal nachher. Also wo auch ist, ich bin ein Ausländer, die Phase war. Ne? Also Everything's Cool ist eigentlich dann auch noch ein recht guter Track aus der Zeit, wo du dann halt fast schon so bei Ministry-Riffs bist, ne?
Wobei bei Ministry ist ja auch interessant zu sehen, wie sich Ministry entwickelt hat. Also der Sprung von Everyday is Halloween zu GSP und Hard Rod ist schon sehr, sehr großer.
Oh, da ist noch ein bisschen zwischen, ne? Just One Fix und da sind ja noch ein paar, wurde dann schon ein bisschen dunkler, aber als dann auf einmal kamen halt die Gitarren so, ne? Und dann war es halt schon, also die Psalm 69 war dann schon, ja. Und mittlerweile sind es halt ganz komische Leute.
Ja, aber das ist natürlich auch wieder ein Thema für sich. Ich will mal so die nächsten zwei, drei Künstler so ein bisschen zusammenfassen, obwohl die nicht so ganz zusammenfassen, musikalisch halt, aber für uns natürlich auch zu sehr in Kleinigkeiten verlieren.
Ja.
Wobei das sonst schon irgendwie spannend ist. Wie gesagt, es ist halt nicht meine Musik, und man merkt bei dir, hört man auch raus, die Leidenschaft für die Musik und dass du ganz viel dazu erzählen kannst, was ich sehr, sehr schön finde. Ich mag es immer sehr, wenn Menschen Leidenschaft haben für das, was sie hören. Wir haben The Beloved, Man Machine und Bassomatic. Drei Künstler, die mir gar nichts gesagt haben.
Beloved, ah doch, Beloved kennt man. Sweet Harmony war, glaube ich, dieses der große Hit, wo so ein Kerl mit so lauter nackten Frauen in einem ganz weißen Raum sitzt. Das kennst du auf jeden Fall. Das war, glaube ich, auch hier ein relativ großer Hit.
Dann habe ich das nicht gefunden. Also zumindest irgendwie, da finde ich es interessant, das ist eine Band, die haben als Post-Punk-Band angefangen.
Ja.
Und machen jetzt Elektronik.
Genau, das ist tatsächlich, diese alten Sachen, das Post-Punk-Zeug kannte ich nicht. Es gibt von Blank & Jones, gibt so eine So 80s, nennt die sich eine Compilation-Reihe, die halt so 80er-Jahre-Sachen neu rausbringen. Und aber davon immer nur Maxi-Versionen, ne? Was weiß ich, Depeche Mode und so, diesen ganzen Kram. Und da war halt auch ein ganz alter Beloved-Track drauf. Und das wusste ich tatsächlich vorher auch nicht, dass es die gibt. Es war auch so ein Ding, das im selben Plattenladen hing, an der Vorhörstation. Ich weiß gar nicht, wie die das damals gemacht haben, dass die Platten immer automatisch wieder angefangen haben. Es gab wahrscheinlich Plattenspieler, die wieder automatisch nach vorne gesprungen sind.
Ich glaube, es gibt so Singles, die das machen können. Also Single-Rotation, keine Ahnung.
Also das Beloved, finde ich, ist halt so, das ist ja schon, wie nennt man das denn? Was ist das? Elektropop, würde ich einfach sagen. Ne? Man Machine ist so ein Ding, das habe ich, glaube ich, damals über ein Zeitschriften-Review und dann in so einem CD-Laden gebraucht geschossen. Ist nicht so ganz so hundertprozentig gut gealtert wie manche andere Sachen. Das finde ich ganz, ganz schwer zu beschreiben, was das für eine Musik ist. Das ist halt auch so, das ist so diese Zeit, aus dieser Zeit, aus den 90ern, Anfang 90er, wo so vom Techno-Pop.
Ne? Also, ja, ist auf jeden Fall ein Track, der mir ebenfalls erstaunlich gut gefallen hat. Mich hat es ein bisschen an House erinnert.
Ja, dann bist du ja auch schon bei Bassomatic, das ist ja William Orbit, der ja seinen später Madonna produzieren durfte. Was ist es? Das ist so House-Pop, Pop-House, Deep-House-Pop sind. Ne, also es ist eine ganz komische Zeit. Ich glaube, sowas gibt es heute gar nicht mehr, so Musik.
Es war einfach total angenehm zuzuhören. Es tat mir nicht weh. Hat irgendwie trotzdem so ein bisschen gute Laune gemacht und hat ein bisschen nach Sommer geklungen, so im Gegensatz zum Rest. Oder zu anderen Liedern drauf, was ich eingangs ja schon sagte. War ich positiv überrascht. Bei Bassomatic habe ich mir als Stichwort Computerspielmusik aufgeschrieben. Mich hat das eher an Computerspielmusik erinnert.
Ja, aber das ist, also wenn man das komplette Album hört, das ist auch sehr viel instrumental. Also, ne, hier ist ja so ein bisschen, ist ja auch nur, wird ja nur ein Satz gesagt, so, ne? Das ist jetzt auch nicht, dass man sagt, ui, da hat Tolstoi persönlich die Lyrics geschrieben oder so. Und das ist angenehme Musik, die nicht zu süß ist, so. Und immer noch ein bisschen treibend ist. Ich meine, dafür wird es ja jetzt beim nächsten dann ein bisschen schlimmer.
Ja, also der nächste Track, bevor wir zum letzten Track der ersten Seite kommen, ist Vamp von Outlander. Da habe ich mir drei Fragezeichen aufgeschrieben, damit konnte ich gar nichts anfangen. Ich habe es nicht verstanden.
Das ist schon Techno. Also das ist so wenn man den Techno aus dieser Zeit hört, ist er teilweise recht schlicht. Also das ist ja gut, man hatte natürlich auch noch nicht so viel, um damit zu produzieren. Ne, weil ich sag mal auch, Wenn man natürlich Kraftwerk sich mal anhört, ist das ja auch nicht unfassbar opulent, was da so gemacht wurde. Es ist halt vielleicht, ich mag ja Kraftwerk nicht so gerne, deswegen es ist bestimmt kompetent, aber auch nicht irgendwie 47 Spuren oder so. Ne? Und das ist halt einfach hier ein Beat, ein Bass und ein Zirpen und dann kommt halt dieser Break mit dem Piano und das ist halt einfach, ich finde es einfach unfassbar. Das ist für mich, es ist diese Zeit. Das ist vielleicht gar nicht, wenn man den heute noch, wenn man ihn noch nie gehört hat, den Track, und den heute zum ersten Mal hört, wird man sich wahrscheinlich auch denken. Ja. Mhm. Ja, hat einer auch mal irgendwie die Bon Tempi gefunden und mal auf das Preset gedrückt. Ne? Das ist halt, das ist so ein Aufbruchssong. Das ist, ich glaube, wenn man jetzt auch diese alten Zickzack-Sachen hört oder so, ne, damals, wo Punk irgendwie so ein bisschen und NDW rauskam, das sind ja auch keine guten Lieder an sich, die haben vielleicht eine zeitgeschichtliche Bedeutung und du sagst dir nicht, Mann, jetzt höre ich mir mal Zurück zum Beton an, weil es so ein schönes Lied ist.
Ne, sondern also höchstens aus Nostalgie, ja.
Genau, und das ist, glaube ich, hier sehr, sehr, ich höre es halt wirklich sehr gerne. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es daran liegt, einfach weil ich es in der Zeit schon gehört habe oder weil ich es generell gerne höre. Ich vermute, es ist ein großer Teil Nostalgie. Beim nächsten allerdings nicht.
Ja, das Abschluss der Seite A dieses Mixtapes ist ein Künstler, wenn ich glaube, wenn es einen gibt, den alle kennen von diesem Mixtape, ist es The Prodigy. Ja. Und man darf halt nicht vergessen, dass aber The Prodigy, die man kennt, also allgemein kennt, ist ein anderer Prodigy als das, was du irgendwie aufs Tape draufgepackt hast. Das Lied heißt Everybody in the Place und du hast sogar einen Remix von diesem Stück draufgebracht, nämlich den Fairground Remix.
Das war, glaube ich, der Hardtrack von der Maxi-Single damals, der auch dann als Video ausgekoppelt wurde. Ich glaube, das ist der Mix, den man so großflächig kennt. Es ist halt schon noch sehr rave, ne? Also wenn man jetzt diese Prodigy Firestarter, diese Metal, also die Rammstein, Prodigy ja als Rammstein des Techno irgendwie bezeichnen würde, wobei Prodigy da, glaube ich, eine größere Schöpfungshöhe hatten als Rammstein, die halt einfach nur Musik gemacht haben, die es schon gab. Und dabei was angezündet haben Prodigy ja tatsächlich da, glaube ich, einen relativ großen Beitrag auch zur Musik geleistet, indem sie halt diesen Crossover ursächlich mit betrieben haben. Ne? Das ist halt noch die Zeit davor, also Hardcore im elektronischen Bereich ist was anderes als, sag ich mal, hier Mike Ness oder so. Es ist halt Breakbeat mit so Rave-Sounds. Happy Hardcore, dann wäre es auch gerne mit Pianos, mit euphorischen Pianos und jauchzenden Frauenstimmen, was ich auch sehr gerne höre. Später wurde Happy Hardcore dann für Mental Theo und so benutzt. Also es ist, manche Begriffe müssen halt auch ohne eigene Schuld irgendwie in den Dreck gezogen werden.
Das kann man ja auch aus vielen Bereichen. Also das ist ja nicht allein im Musikbereich der Fall. Das ist ja woanders genauso.
Ich glaube, es müsste die dritte Prodigy-Single seiner Zeit gewesen sein. Irgendwie.
Das war die zweite Single.
Nee, What Evil Lurks, Charlie und dann Everybody in the Place.
Also laut Wikipedia ist es die zweite Single. Es war damals auch vor allem auch Platz 2 in den UK-Charts. Mhm. Und vor allem, was man auch erwähnen muss, ist es die Zeit, bevor Keith Flint auch irgendwie gesungen hat oder Stimme beigetragen hat. Er war einfach nur ein Sänger, ein Tänzer, ja, und war für seinen exorbitanten Tanzstil irgendwie bekannt.
Ich denke, ich lese gerade das Buch von dem Gründer von XL Records, also Prodigy kam auf XL Records seinerzeit, oder immer noch, weiß ich nicht, aber seinerzeit raus, also wo auch mittlerweile Adele drauf veröffentlicht. Und ich glaube, ohne Prodigy wird es dieses Label in der Form nicht mehr geben, so, ne? Weil das war halt einfach damals ein Riesending, was Prodigy da abgezogen haben, ne? Gerade diese Experience, das Album und dann, was danach kam, das hat schon Stilbild. Label, was heute, glaube ich, eins der spannendsten Labels ist, die es halt noch so gibt, auch wenn man jetzt Adele vielleicht nicht mag. Ne?
Hörst du The Prodigy immer noch?
Ich höre The Prodigy immer noch. Ich habe irgendwann mal so ein Alle-Singles-Durchhör-Marathon gemacht. Ich glaube, wenn man die Singles nur hört, kann man das sehr gerne tun. Ich würde jetzt nicht alle Alben am Stück hören, weil es dann schon, also ich glaube, Invaders Must Die war das letzte, was ich mir bewusst gekauft habe und dann das Aktuelle nur so in Auszügen. Das ja, sie machen immer noch das, was sie machen. Also sie machen es immer noch sehr gut, aber gerade dieser Sprung damals, das Rave zu diesem Metal oder wie man es nennen möchte, Einschlag, ne? Und das, da sind sie sich dann jetzt treu geblieben. So, ich meine, gut, wahrscheinlich sind die jetzt auch schon alt oder so, ne? Und müssen nicht immer ihre Sachen neu erfinden. Und dann freut man sich, wenn die alle 3 Jahre dann irgendwas Kompetentes nochmal rausbringen und nicht halt einfach schlecht sind. Das ist ja auch schon mal was man Musikern zugutehalten muss. Nicht alles neu erfinden, einfach nur nicht scheiße sein. Ich raste jetzt nicht aus, wenn das neue Album kommt und renn los oder so. Ne? Aber ich höre es mir dann schon mal an.
Also allgemein die Seite A jetzt ein bisschen Revue passieren lässt. Also klar, du hast schon gesagt, Public Itself, so einer deiner, die Lieblingsband, wenn man dich fragen würde. Allgemein, also hörst du sowas heute noch? Also in der Form? Findest du dich da immer noch wieder?
Ja, absolut. Höre ich alles noch. Also alles, also jetzt nicht alles ständig, aber auch so die Musik von dem Querschnitt ist schon ganz okay. Wobei ich, nur da fehlen halt so Post-Punk-Sachen oder was, ne? So ein bisschen Wave oder so, das ist da jetzt gar nicht drin. Aber ansonsten ist das jetzt auch in der Kombination mit dem, was da jetzt noch kommt, ist das, glaube ich, schon so ein ganz guter Querschnitt.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, zu dem, was da jetzt noch kommt, das ist das Stichwort, nämlich die Seite B. Die Seite A fand ich halt sehr UK-lastig. Ich habe es eigentlich auch schon gesagt. Und die zweite Seite ist das so deutscher Techno und ganz viel so Belgien und ich glaube auch was Holländisches ist, glaube ich, auch mit dabei. Und auch wieder ganz viele Künstler, die mir nichts gesagt haben, bis auf 2.
Oh, okay.
Der erste Künstler ist Easy Posse. Everything starts with an E.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch so der Schwachpunkt, würde ich sagen, den wir hier haben in diesem Tape. Ich meine, früher konnte man ja nicht skippen, ne? Also irgendwie, wenn du einen scheiß Titel auf einem Tape hattest, war halt scheiße, ne? Dann musstest du den halt hören. Das ist ja, man hat ja immer noch die, also was ich immer feststelle, ist, dass ich zum Teil Titel höre und dann, wenn der vorbei ist, an einen anderen Titel denke, weil der auf einem Tape irgendwann mal früher, dass ich 100.000 Mal gehört habe, danach kam.
Das kenne ich auch. Das ist so eine Form von Muskelgedächtnis nur fürs Gehör irgendwie.
Ja, genau. Also Everything, ich meine, der Track, der ist halt, ist irgendwie so ein, das ist so, Lila Kay, Open Sesame geht auch in diese Richtung, so mit so einem Frauen-rappigen Gesang über ein bisschen Gitarren-Samples, aber schlechte Gitarren-Samples, so wie aus Lotus Outrun auf dem Amiga, also wie sich so Computer-Gitarren-Samples anhörten, bevor man das richtig konnte. Aber so Dinger waren halt früher in den Charts in UK, so, ne? Also in England, in UK. Das ist halt schon verrückt, was da zum Teil.
Ist viel Ding dadurch auf, dass er wirklich, dass anfangs sehr rockig ist, weil dann auch irgendwie Gitarren-Samples drin sind. Sind das Jimi Hendrix-Samples? Ich habe es nicht raushören können so richtig, aber.
Keine Ahnung. Tatsächlich, das sind so Sachen, also beim. Wenn ich Musik höre, Sachen, die mich sehr wenig interessieren, sind A, Texte. Ich höre nie eigentlich auf Texte. Ich kann auch sehr wenig mitsingen, komplett, also vielleicht 10 Lieder oder so. Und auch so, wo die Samples herkommen, interessiert mich eigentlich nicht. Jetzt, wo du das sagst, also ich habe mich dafür nie interessiert, wo das herkommt. Komisch.
Wäre das später auch nochmal eine Frage gewesen, aber hast du jetzt vorweggenommen, also weil gerade, wenn man ganz viel elektronische Musik hört, da sind nicht unfassbar viel mit Samples auch gearbeitet. Und es ist halt auch die Frage, ob dann man manchmal denkt, so, das ist ein super Sample, ich will jetzt wissen, wo das herkommt und vielleicht gefällt mir das ja auch oder so.
Tatsächlich, wenn es jetzt, sag ich mal, irgendwie ein, wenn es, also jetzt nicht die Gitarre, hier finde ich jetzt nicht so spektakulär, wenn es jetzt, sag ich mal, irgendwie ein Motiv ist oder eine Melodie oder so, ne? Oder ein Vocal-Sample oder so. Dann sagst du, oh, der gefällt mir, da würde ich mal nachgucken, dann gibt es ja Who Sampled, guckst du drauf, dann kriegst du es ja oft raus oder so, ne? Dann guckst du, gefällt dir das Originallied auch. Aber so, also ich weiß ja, ich hatte zu der zu der Zeit müsste ich auch schon für einen Amiga meinen Sampler gehabt haben, habe dann halt auch selber irgendwie Sachen gesampelt, aber nee, dass ich jetzt gesagt hätte, Mann, wo kommt das jetzt her? Ich habe keine Ahnung, ob das Jimi Hendrix ist. Ich weiß auch gar nicht, wer diese Künstler sind tatsächlich. Ich dachte, es hätte mal irgendwas mit Moby zu tun, aber das stimmt halt nicht. Keine Ahnung.
Also nur ganz kurz, um es zu erklären, es wird sich, glaube ich, im Text, wenn ich richtig in Erinnerung habe, es habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber im Text ist sich irgendwie auch auf Jimi Hendrix bezogen und deswegen meine Vermutung, dass die Gitarren-Samples, die so sind, auch von Hendrix sein könnten, wäre so, für mich wäre es logisch. Ob das für einen Künstler auch logisch ist, der diese Art von Musik macht, weiß ich nicht.
Wer weiß, ein Mystery.
Wenn jemand weiß, gerne mitteilen.
Es gibt so YouTube-Video-Formate, wo so Typen immer so Franchise-Sachen, alle Samples und so. Und es gibt auch mit Prodigy, welche Samples Prodigy alles benutzt hat und so. Das ist halt Wahnsinn. Manche Sachen bestehen halt irgendwie zu 100% aus Samples. Irgendwie dann der Break und die Drums und das kommt daher. Da kann man ja eine ganze Wissenschaft draus machen. Gibt's ja auch ganze Foren, die dann auf Suche nach irgendwelchen Samples sind, wo die herkommen und so. Und auch einige ungelöste Rätsel der Sampling-Geschichte tatsächlich noch.
Ja, das ist halt generell. Also ich gucke auch gerne mal so YouTube-Videos von Leuten, die sich dann mit Musik beschäftigen und auch sagen so, damit, wo kommen irgendwie Künstler her? Was ist Besondere jetzt irgendwie an dieser Platte von dieser Band? Also keine Ahnung. Es gibt einen Kanal, der heißt Trash Theory, und da gibt es eine Folge, wo sich der Mensch, der das Ganze macht, mit Postpolitik von den Beastie Boys auseinandersetzt und auch ganz viel darauf eingeht, irgendwie, was da auch mit drinsteckt an Samples und Bezug auch in den Texten auf andere Sachen. Und das ist teilweise sehr, sehr faszinierend, da kann man sich sehr drin verlieren.
Ja.
Als nächstes, glaube ich, tatsächlich ein deutscher Künstler.
Ja.
Exit 100, Liquid, in Klammern Bubble One.
Das ist Thomas P. Heckmann. Was war der größte Erfolg von Thomas P. Heckmann? Ich glaube, er hat die Musik gemacht, die lief mal bei RAN im Abspann mitunter. Mit seinem Drax war es damals. Und irgendwann hat er mal einen Sven Feth Remix gemacht. Also Thomas P. Heckmann ist halt wirklich ein Urgestein des deutschen Techno, EBM Techno auch mittlerweile. Macht viel Mastering. Und Liquid ist so ein Ding, das habe ich, glaube ich, auch einfach nach Cover gekauft und das hat mich einfach komplett, also so wie es Ministry, Jesus Built My Hot Rod für die Metal war, das hat mich damals komplett von links gestülpt. Und das ist ja irgendwie so brutalster Acid. Acid House, es hat mein Lebensbild verändert, was Musik kann, tatsächlich, diese Platte. Die ist jetzt nicht unbedingt, dass ich sagen würde, man, ich höre die total gerne. Das ist jetzt kein schönes Stück Musik, aber ich finde es halt sehr, sehr brachial und ich kannte sowas zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Ja, ist halt so Aha-Momente zu haben bei Musik, das finde ich halt auch spannend. Also manchmal zu denken, das geht, das darf man. Das ist halt auch manchmal auch Musik, die man erstmal nicht versteht. Und dann kommt man so ein Jahr später da zurück und denkst du so, du machst irgendwie so Klick und man versteht das so vollkommen, was der Künstler da machen möchte und was er damit meint mit dieser Musik.
Also ich habe das irgendwie in meinem Kopf, ist das gekoppelt mit What is Love von Hathaway, dieses Stück. Ich weiß nicht, warum. Weil es überhaupt gar nicht, also irgendwie, ich kann ihn nicht zeitgleich gekauft haben, weil Hathaway war, muss später gewesen sein. Aber was weiß man.
Ja.
Was da los ist.
Du hast schon gesagt, dass du Kraftwerk nicht magst und das nächste kommt Künstler, weil ich total an Kraftwerk denken musste. Blind Vision, Don't Look at Me. Ich fand, es klang sehr kraftwerkig und vor allem, es kommt ein Boing drin vor und da musste ich sofort an Boing Boom Chuck von Music Nonstop denken.
War das später oder vorher? Music Nonstop.
Das müsste vorher gewesen sein. Ich glaube, das war Mitte der 80er.
Okay. Also das ist, da sind wir jetzt irgendwie so, ich glaube, das ist so die richtige Schiene Frankfurt Techno Club, ne? Also wo es dann nachher dann tatsächlich wirklich auseinander ging, wo die EBM-Puristen waren dann mehr diese Techno Club-Schiene und dann Berlin hat dann halt dann ein anderes Techno-Bild halt entwickelt, was halt gar nicht mehr diese Sequenzen, diese EBM-Sequenzen hatte, sondern sich da mehr Richtung USA auch orientiert hat mit Detroit und so. Und ja, es ist halt schon ein Kraftwerk, aber es ist halt ein bisschen kühleres Kraftwerk. Aber Kraftwerksmelodien werden ja schon sehr warm, ne?
Ja, ja. Ja, aber irgendwie auch mal ein bisschen distanziert, fand ich. Aber ist vielleicht auch das wieder so ein Thema für sich. Zunächst mal Künstler würde ich ganz gerne wieder zusammenpacken, obwohl sie eigentlich nicht zusammen gehören. Das eine ist Tragic Error, das Stück heißt Umbaba. Und dann einmal The Weatherman mit einem Stück namens Bang. Ich finde, also bei The Weatherman ist es so, dass es, was sie machen, ist Satire. Das ist satirische elektronische Popmusik. Und ich finde, dieses Umbaba von Tragic Error hat auch was sehr Satirisches in dem, was er da macht. Und interessant ist irgendwie der Produzent oder derjenige, der dahinter steckt, das ist Patrick de Meyer, oder vielleicht auch de Maillet, weiß nicht, das ist in Belgier. Mhm. Später sehr erfolgreich gewesen als Produzent von Technotronic Pump Up the Jam. Der scheint ja sehr stark auf den deutschen Markt geschielt zu haben, denn es gibt noch irgendwie, glaube ich, mindestens zwei andere Stücke, die vielleicht auch ein bisschen bekannter sind, wie bei denen, was deutsche Titel bzw. deutsche Texte haben. Ich habe mal Klatsch in die Hände und Tanzen.
Wobei man ja sagen muss, dass auch aktuell ja irgendwie, wenn du Stoff und Schnaps irgendwie von, wie heißen die, so holländische Rapper oder auch Rebour, Kind eines Teufels, was dann irgendwie im Original ja Kind des Döwels oder wie auch immer, die dann halt auch ihre so Hardcore-Techno-Sachen dann auf Deutsch machen. Keine Ahnung. Das ist, finde ich, ein lustiger Zusammenschluss, weil Weatherman ist ja, das waren ja Jean-Marc Leatherman und da habe ich dummerweise den Namen von dem Sänger, Bruce Geduldig. Wahrscheinlich, der ist Amerikaner, wahrscheinlich spricht man es, keine Ahnung, anders aus. Der ist ja letztes oder vorletztes Jahr gestorben. Also Jean-Marc Weatherman habe ich ja später tatsächlich bei mir auf dem Label auch rausgebracht. Deswegen kenne ich die ja tatsächlich. Und der hasst halt New Beat. Und Tragic Error ist halt New Beat par excellence. Der hasst New Beat. New Beat ist ja quasi entstanden, als irgendwann mal jemand der Legende nach, eine Split Second, das war auch so eine EBM-Band, aber dann auf 33 abgespielt hat. Also New Beat ist sehr langsamer EBM, wodurch der dann schon ein bisschen sphärischer wird und schon so ein bisschen tranzig wird, ne? Also so ein tranziger, langsamerer EBM. Und Umbaba ist halt einfach, das ist ja Mickey Krause EBM, so, ne? Das ist ja komplett Banane, das Ding, ne? Und während Weatherman ja irgendwann, ich habe es irgendwann mal damals gelesen, ein Review, da so würden sich Human League anhören, wenn sie nicht scheiße geworden wären. Das ist ja schon sehr intelligente Musik, ne? Und mittlerweile macht der, also wenn man ihn lässt, wie er will, macht er sehr jazzige Sachen. So, ne? Also sein Herz war eigentlich nie so dieses IBM, wo sie dann irgendwie mit drin steckten. Ich glaube, ihr größter Hit war seinerzeit Poison. Das war sogar in Deutschland, muss es Top 40 gewesen sein. Und da wurden sie halt dann am Anfang halt reingesteckt und wahrscheinlich auch von ihrem Label genötigt, dann weiter in diese Richtung so zu arbeiten. Ne?
Man muss ja schon, um etwas zu persiflieren, genau wissen, was man da persifliert. Sprich, man muss ja schon das Genre kennen, um es auch bedienen zu können. Sprich, so eine gewisse Intelligenz muss ja schon da sein. Oder zumindest ein zu wissen, wie diese Musik funktioniert, um das auch dann entsprechend persiflieren zu können.
Ja, nur wenn, es kann ja auch andersrum sein, dass sie einen Hit hatten und dann sagt das Label, mach mir noch so einen Hit und dann machst du das, aber persiflierst das wiederum. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob es vielleicht ist ja auch ein versteckter Hilferuf, dieses Lied. So, ne?
Das kann natürlich auch sein, ja.
Insofern, keine Ahnung, könnte man fragen.
Front 242, wir haben sie schon angesprochen, vielleicht die bekannteste belgische IBM Industrial Band.
Denke ich, ja, ich denke. Wenn du sagst, IBM, bist du wahrscheinlich bei Skinny Puppy, Frontline Assembly und Front 242. So, das sind ja so die großen. Und weil dann manche oft sagen Leute auch noch Nine Inch Nails, wobei die mit IBM eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Aber deswegen gibt es ja auch den 242-Day, ne? Am 24.02. Das sind ja so Sachen, die dann, wo man dann IBM hört. So. Also es sind schon so die Godfather, die auch sehr lange schon nichts mehr gemacht haben. Zumindest nicht in ihrer Form als Front 242.
Ne? Ja, ab und zu treten sie immer auf dem Mera Luna oder ähnlichen Festivals auf.
Und das war, aber
das machen sie, glaube ich, auch nicht.
Das war schon, das ist schon, glaube ich, mit so ihr poppigstes Ding hier, ne? Tragedy for You. Kann man, also ich finde die eigentlich durchweg recht gut. Dann hatten sie irgendwann mal so eine seltsame Phase, wo es auch einen Prodigy-Remix von Front 242 gab und so. Ja gut, irgendwann hatte jeder mal komische Zeiten.
Als nächstes kam ein instrumentales Stück, Solid Session von Format oder Format.
Es dürfte auch Belgien oder Holland sein, Orlando Vaughan. Ist halt, ich denke, das fällt in so mit Outlander Vamp so ein bisschen zusammen. Wobei ich finde die Basslinie einfach unfassbar. Also das ist so ein Ding, wo du auch sagst, so, warum findest du, ich finde es, und das trifft mich auf allen Punkten, wo man mich ansprechen kann, trifft mich dieses Lied, wo du sagst, das ist eigentlich nichts Besonderes, so, ne? Aber es funktioniert halt komplett.
Da kam ein Stück, das kam mir irgendwie bekannt vor, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich es nicht kenne. Weil es auch ein sehr eingängiger Refrain ist. LA Style und das Stück heißt James Brown is Dead. Auch hier wieder ganz interessant, dass einer der Menschen, der hinterstecken, Wessel van Diepen, später dann zu großen Ruben mit den Wenger Boys gekommen ist.
Wessel van Diepen kenne ich tatsächlich noch, der muss irgendwie so eine Musiksendung moderiert haben. Ein Kumpel von mir hatte damals immer schon so Sky oder so, war das irgendwie so, wo man so Wrestling und so alles gucken konnte, und da kam auch eine Musiksendung, wo Wessel van Diepen moderiert hat. Das ist wirklich strunzdummer, auf die Fresse kommerzieller Techno, so, also, wobei ich finde, er funktioniert. Der hat dann halt irgendwie, dann gab es irgendwie noch ein Gegenprojekt danach, das hieß dann James Brown is Still Alive von Holy Noise. Und das ist ganz schlimm, wo da gab es dann in Deutschland irgendwie eine Single, die hieß Roy Black lebt.
Oh je.
Ja, die habe ich auch noch irgendwo im Keller. Die findest du, glaube ich, nirgendwo auf YouTube oder so, keine Ahnung, aber ich habe die noch. Das waren dann schlimme Zeiten zum Teil. Also, was dann so im Techno dann passiert ist, weil es dann jeder konnte, sich verkauft hat, schnell auf den Markt geworfen werden konnte, kam da auch viel Schrott raus. Aber ich glaube, das ist war auch relativ bekannt zu der Zeit, dieses Stück. Also diese typischen Sounds, die dann auch irgendwie T99, Anastasia und so, diese großen Sounds, die da zu der Zeit verwendet wurden, die ich jetzt nicht, ich war kurz davor, sie vorzumachen, aber es hätte sich doof angehört, deswegen lasse ich es.
Bekannt könnte man, oder kennen könnte, oder bekannt vorkommen könnte einem wahrscheinlich auch eventuell des nächsten Liedes, des vorletzten Liedes von der Seite B. Die Gruppe oder der Künstler nennt sich Bizarre Inc. Das Stück heißt Playing with Knives. Und das kennt man wahrscheinlich daher, weil da ein Ausschnitt daraus als Sample bei einem ganz anderen sehr, sehr großen Hit ein paar Jahre später verwendet wurde.
Echt verrückt, was denn?
Rhythm of the Night von Corona.
Oh, verrückt. Ich hatte hier bei dem Stück, hat mich früher immer gestört, dass es hat ja ein recht so ein Piano-Euphorie-Refrain-Teil und dann kommt so ein komischer Bass-Teil, der eigentlich super langweilig ist. Und du denkst, okay, hoffentlich ist der bald vorbei, ich will das andere nochmal hören. Also das ist so, das hat man ja auch, also wenn man auch so eine elektronische Musik macht, hat man, oh, das ist hier total gut, ist aber nur eine halbe Minute lang, so ein Track muss aber 5 Minuten sein, was machen wir denn jetzt noch? Und gerade auf Kopfhörern oder so funktioniert dieser Teil dazwischen halt überhaupt gar nicht. Das finde das super schräg, dieses Stück, aber das, wenn das Piano kommt, finde ich das gut.
Und damit kommen wir auch schon zum letzten Stück. Und ich fand schon, die zweite Seite war ein bisschen abwechslungsreicher als die erste, aber auch ein bisschen mehr in die Fresse teilweise. Und jetzt kommt als letztes Candy Flip, Can You Feel the Love? Und das war so ein richtig schön sanfter Rausschmeißer.
Ja, das ist ja, das ist, also wichtig ist ja, wie fängt's an und wie hört's auf? Das sind ja die wichtigen Tracks. Also der Anfang muss halt A, gut sein, und der kann auch nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, sondern es müsste immer so ein bisschen so intromäßig irgendwas sein. Also brauche ich zumindest immer so. Und das ist halt so ein schöner, der so ein bisschen auch einen Cut gibt zu dem davor und einfach dann so, das ist die B-Seite von Strawberry Fields Forever. Also die singen halt dieses Beatles-Lied tatsächlich nach. Also das
genau,
findet man
das
auch auf YouTube.
Genau, das ist mich übrigens der zweite Künstler bei der B-Seite, den ich kannte, weil ich diese Strawberry Fields Forever kannte.
Und das ist, finde ich, so ein netter Das ist ja kein Rausschmeißer, aber es ist so ein netter, so ein guter Schluss. Deswegen fand ich, passt es. Und es passt auch von der Zeit, was auch gut war. Ja.
Und auch hier die Frage, auch das noch nach für Stücke Musik, würdest du so nach für immer noch so hören und dich dabei nicht schlecht fühlen?
Ich glaube, James Brown is Dead würde ich unironisch nicht hören. Umba hingegen schon, weil das mag ich halt wirklich gerne. Also auch Tanzen ist immer noch ein gutes Stück. Was das andere von dem Kollegen halt, ne?
Apropos Tanzen, du sagst ja schon, du gehst eigentlich nicht irgendwie in Clubs und so, also das heißt irgendwie zur Musik tanzen ist auch nichts, was du machst, oder sperrst du dich in ein Zimmer ein und tanzt dann mal so eine Stunde für dich hin?
Ja, so ein bisschen, also ich mache das ja nicht offensiv, wenn ich in eine Situation komme, wo das angebracht ist, tue ich das auch, ich suche so Situationen nur nicht. Weil für jeden Eintritt in der Disco kannst du ja schon wieder Musik kaufen.
Das ist richtig, ja.
Bevor ich jetzt 120 Euro für Depeche Mode ausgebe, kaufe ich mir lieber 13, 14 Alben von unbekannteren Künstlern, die das Geld dringender brauchen. Deswegen habe ich auch noch nie Depeche Mode oder sowas gesehen. Ich weiß gar nicht, was das größte Konzert war. Wahrscheinlich war es Fury in the Slaughterhouse, aber da bin ich auch nur rein, weil es umsonst war. Um die Kurve zuletzt mal wieder zu schließen.
Ja. Mal sehen, ob das ein wiederkehrendes Thema wird oder auch nicht. Ja, lieber Martin, vielen herzlichen Dank, dass du dich ein bisschen mit mir unterhalten hast, mir ein bisschen was erzählt hast und auch unseren Zuhörern ein bisschen was erzählt hast zum Thema elektronische Musik, Techno und so weiter und so fort und über die Zeit, wie es war, als du 16 gewesen bist. Ich werde mich bemühen, soweit es geht, all die Stücke von deinem Mixtape zusammenzusuchen auf Spotify und genauso wie ich es für Folge 1 auch getan habe, eine Mixtape mit 16 Spotify-Liste Folge 2 anzulegen. Und ansonsten, wenn ihr Mixtape mit 16 auf Social Media folgen wollt, könnt ihr das unter dem Namen Mixtape mit 16 auf so Instagram als auch auf Twitter tun. Mich findet man unter @nurdertim auf Twitter. Vielen Dank fürs Zuhören und das letzte Wort gehört wie auch letztes Mal dir, lieber Martin.
Ach so, ich dachte auch wie letztes Mal der Heike. Da ist sie wieder. Ich würde sagen, versucht außerhalb eurer Komfortzone zu hören, versucht immer Neues zu hören, weil man soll Sendungen ja auch mit einem oberlehrerhaften Sermon beenden und hört nicht Depeche Mode, hört lieber was Vernünftiges.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.